Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Lebst du im Lala-Land? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. In unserer Gesellschaft leben die allermeisten Menschen tatsächlich im Lala-Land. Und was meine ich damit? Sie sind sich einfach über Risiken überhaupt nicht bewusst. Und sie sind auch gar nicht auf Risiken vorbereitet. Und sie nehmen Risiken auch häufig gar nicht mehr als solche wahr. Und das spielt natürlich gerade im unternehmerischen Kontext eine enorme Rolle. Denn wir haben es hier mit durchaus komplexen Vorgängen zu tun. Jeder Einzelne zerfällt in äußerst simple Schritte. Ja, das ist richtig. Aber wenn du ein Unternehmen aufbaust, ganz egal, was das tut, ob das was produziert, ob du irgendwie Software as a Service anbietest oder ob du in der Dienstleistungsbranche bist oder ob du einen Handwerksbetrieb hast, ist völlig egal. Im Laufe der Zeit entstehen durch die ganzen Prozesse und Systeme, die du hoffentlich hast, natürlich komplexe Konstrukte. Und diese komplexen Konstrukte haben natürlich alle inhärente Risiken. Nämlich es kann irgendwo was schiefgehen, es kann was versäumt werden, es kann was verbummelt werden, es kann was übersehen werden. Und genau darum geht es beim Risikomanagement. Also ich meine jetzt nicht so die rein mathematisch-strategische Sichtweise darauf, sondern ich meine eher die rein strategische Sichtweise darauf. Und ich will dir auch gerne erklären, was ich damit meine, weil es ist ein unglaublich bedeutsamer Punkt, der von praktisch allen Unternehmen übersehen wird. Selbst bis auf Konzerngröße. Die machen zwar mathematisch, statistisch da wahnsinnig gute Sachen, haben aber dafür viele andere Sachen gar nicht im Blick, die aber am Schluss eine entscheidende Rolle spielen und die uns allen als Kunden das Leben unglaublich schwer machen am Ende. Denn wir haben dann die Produkte, die nicht funktionieren. Wir haben die Serviceeinrichtungen, die nicht funktionieren. Wir haben Kundendienst, der nicht funktioniert. Wir haben die Telefonhotline, die nicht funktioniert, weil hier einfach nie richtig drüber nachgedacht worden ist. Naja, was muss denn da eigentlich passieren und was sind denn eigentlich die Konsequenzen, die sich daraus ergeben und wie gehen wir mit den Konsequenzen um? Ja, also wenn wir über Risikomanagement sprechen wollen, dann müssen wir zuerst mal diesen feststehenden Satz zugrunde legen, der Naturgesetz ist, alles hat Konsequenzen. Das heißt, alles, was ich in einem Unternehmen, auch in meinem Unternehmen tue, hat irgendwo Konsequenzen. Und die holen dich früher oder später immer ein, ja. Diese Tendenz, so zu tun, als wäre alles fein, bloß weil im Moment alles gut oder relativ gut oder recht gut oder sogar sehr gut funktioniert, ist sehr, sehr gefährlich. Denn jetzt werden Dinge übersehen, die bei kleinsten Veränderungen im System möglicherweise maximale Auswirkungen haben könnten. Und dieses Thema fehlendes Risikomanagement, das Thema Lala-Land hat ganz, ganz viel mit Bequemlichkeit zu tun. Es hat was mit Ignoranz zu tun, es hat was mit Bequemlichkeit zu tun. Darüber rede ich hier immer wieder. Ich habe vor ein paar Episoden eine Folge über Bequemlichkeit gemacht. Bequemlichkeit ist der Tod von allem. Denn mit der Bequemlichkeit geht sofort die Nachlässigkeit einher. Und die meisten Menschen ignorieren Risiken lieber, als darauf zu reagieren und irgendetwas in Kauf zu nehmen, was jetzt für sie möglicherweise unangenehm sein könnte oder Arbeit verursachen könnte. Also so ganz simple Sachen wie zum Beispiel auf Geräusche oder auch auf veränderte Gerüche zu reagieren. Ja, das machen viele Menschen nicht, sondern du liegst vielleicht im Bett, in deinem Haus, das Schlafzimmer ist im ersten Stock und du hörst irgendwie ein Geräusch aus dem Erdgeschoss und deine Reaktion ist, es ist bestimmt der Wind, sind bestimmt Zweige am Fenster. Ja, mag sein. Vielleicht ist aber was anderes. Vielleicht ist gerade jemand in deinem Haus. Und hey, das passiert in Deutschland tausendfach am Tag. Und Einbrecher steigen auch in Häuser ein, wenn Menschen zu Hause sind. Also ich habe selber einen Kunden zum Beispiel, dem ist vor Jahren das Auto gestohlen worden. Und während er und seine Frau oben im Haus schliefen, hat man unten den Fahrzeugschlüssel gestohlen und das Fahrzeug mitgenommen. Ja? So, also kann man zum Beispiel auch mal über den Einbau einer Alarmanlage nachdenken. Er hat jetzt natürlich also ein Kram. Aber das sind so Dinge. Ja, das wird einfach ignoriert. Oder es riecht irgendwie verbrannt. Der ist bestimmt der Nachbar, der grillt. Nein, vielleicht brennt es bei dir. Vielleicht hat gerade dein Kühlschrank ein Problem, weil die Tür nicht richtig geschlossen ist. Übrigens eine der häufigsten Brandursachen in Wohnungen, habe ich vor vielen Jahren mal gelernt. Ich habe so eine Feuerwehrausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Brandbekämpfungsausbildung, nicht Feuerwehrausbildung. Ne? Also ganz spannende Dinge. Und ich erlebe das jeden Tag selber auch, wie wenig Menschen über irgendwelche Risiken nachdenken. Ja, ich gehe mit meinem Hund jeden Tag einfach mal spazieren. Das ist hier, ich gehe dann rüber zum Deich hier, wo ich wohne in Hamburg. Fließt die Elbe lang. Und die Straße dahin, die ist sehr, sehr schmal, so wie das hier im Norden oft ist. Ist ein schmales Sträßchen, da passt so 1,5 Autos drauf, je nachdem. Die schwankt so ein bisschen in der Breite. Kein Bürgersteig, kein Seitenstreifen, kein gar nichts. Ja? So. Und da fahren gar nicht so wenig Autos lang, einfach weil hier die Verkehrsplanung in diesem Teil Hamburgs nicht besonders toll ist. Und das ist so ein Shortcut. Ansonsten musst du einen riesigen kilometerlangen Umweg fahren, um an die gleiche Stelle zu kommen. Das ist aber gar nicht das Wichtige, sondern jedes Mal, wenn Autos an mir vorbeifahren, merke ich, wie wenig risikobewusst diese Autofahrer sind. Denn die allermeisten Autos fahren einfach sehr rücksichtslos. Ja, da ist Tempo 30, interessiert natürlich keine Sau. Die meisten fahren 50, 60 oder auch schneller. Die werden auch nicht langsamer, das ist das Ding. Ja? Also da ist ein Fußgänger, da sind auch Kinder, da sind Fahrradfahrer, da sind Leute auf so Krankenfahrstühlen, auf so elektrischen unterwegs. Also ich bin jetzt nicht der Einzige. Und viele von den Autos kenne ich mittlerweile, die fahren da regelmäßig lang. Also dann weißt du auch, dass du da mit Fußgängern rechnen musst. Jetzt im Sommer, wenn es hell ist, schön. Im Winter ist es sehr früh und sehr lange dunkel. Und du merkst aber keinen Unterschied in der Fahrweise. So, was hat es mit Risikobewusstsein zu tun? Naja, die fahren einfach in vollem Tempo, im Abstand von teilweise vielleicht 20 Zentimetern an mir als Fußgänger vorbei. Die können überhaupt nicht abschätzen, was als nächstes passiert. Und wenn du mit so einem extrem geringen Abstand an Fußgängern vorbeifährst, dann solltest du maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. Du sitzt in einem Auto und dein Zeitverlust beträgt dadurch möglicherweise 1 bis 2 Sekunden. Das ist mein voller Ernst, ich habe solche Sachen mal gestoppt. Ja, also du hast einen Geschwindigkeitsverlust von 0, auch wenn du mal 100 Meter in der 30er-Zone 30 fährst. Auf einer Strecke von wenigen Kilometern, 4-5 Kilometern, hast du bereits keinen Unterschied in der Endzeit. Kann man alles mal ausmessen, wenn man das gerne möchte. Dann kriegt man so ein bisschen ein Bewusstsein für den ganzen Scheiß, den man die ganze Zeit macht. Denn die allermeisten Leute halten sich auch nicht an die 30er-Zonen, gerade vor Schulen und vor Kitas, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe. Ja, und ich fahre gerne, gerne schnell da, wo man schnell fahren kann. Ich bin aber auch einer von denen, die da drastisch 30 oder weniger fahren. Aber darum geht es gar nicht. So, diese Menschen, die da an mir vorbeifahren, übrigens, der allergrößte Teil der äußerst rücksichtslosen Autofahrer sind Frauen. Ich habe auch das mal ausgezählt. Ja, ungefähr 50% der rücksichtslosen Fahrer sind. Also bei Männern sind 50% rücksichtslos und bei Frauen sind es 90%, also 9 von 10. Ja, Frauen fahren erheblich rücksichtsloser als Männer. Mein persönliches Erleben, das sind über 100 Autos in der Woche, die ich hier sehe. Ich bin das ganze Jahr draußen unterwegs, 365 Tage. Also ich habe schon so langsam so einen Datenschatz, ne? Deswegen, also Frauen brauchen gar nicht so tun, als wären sie überall toller und besser und rücksichtsvoller und so weiter. Ich behaupte tatsächlich das Gegenteil. Aber das ist nicht Thema dieser Episode. So, die können nicht abschätzen, was passiert als nächstes? Stolper ich? Falle ich vielleicht hin? Rutsche ich irgendwie aus? Gerade wenn es jetzt nass und kalt wird und möglicherweise auch unter Null hat. Ja? Die können überhaupt nicht reagieren, wenn irgendwas sein sollte. Oder hier, mein Hund erschreckt sich plötzlich, hüpft auf die Straße drauf. Die haben keine Chance. Ja, natürlich ist es meine Aufgabe, meinen Hund aufzupassen. Aber wer einen Hund hat, der weiß, die Typen sind schnell. Ja? Und manchmal kannst du einfach nicht so schnell reagieren. Der Autofahrer auch nicht. Ja? Mal davon abgesehen, dass die wenigsten auch wirklich die Möglichkeit, Abstand zu halten, ausnutzen. Alleine das, also zwei Dinge, Abstand und Geschwindigkeit. In dem Moment würde was mit Risikobewusstsein zu tun haben, hat was mit Risikobewusstsein zu tun und würde bedeuten, ich nehme das Risiko wahr. Und die Leute, die das machen, es gibt Autofahrer, die fahren wirklich ganz rüber auf die andere Seite, die fahren ganz langsam, manche bleiben sogar stehen, geben mir Zeit, auf Seite zu gehen. Ja, sehr cool, aber das ist eben die Ausnahme. Das ist wirklich die Rarität. So, einfach nur mal, um das Thema Risikobewusstsein so ein bisschen in den Kopf zu bringen. Wenn du draußen in den Straßenverkehr guckst, offensichtlich haben die wenigsten ein Risikobewusstsein dafür. Die machen irgendwas. Braucht auch keiner mehr blinken. Vorfahrt ist optional. Es ist alles so, als wäre das ein Empfehlungskatalog, die Straßenverkehrsregeln. Und die machen im Großen und Ganzen nur mal echt viel Sinn, damit wir diese Millionen von Menschen miteinander koordinieren können. So funktioniert eigentlich menschliches Zusammenleben. Wir halten uns alle an bestimmte Regeln und dann funktioniert das ganz gut. Das hat nichts mit Zwang zu tun. So nichts mit dem zu tun, was unsere Bundesregierung da so versucht seit über einem Jahr. alle zu unterdrücken, alles zu erzwingen, alles zu verbieten, das meine ich damit nicht. Aber ein menschliches Zusammenleben ohne Regeln, das hast du selbst zu Hause, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern. Wenn es keine Regeln gibt, funktioniert nichts. Ja, also Anarchie ist keine gute Idee. Whatever, zurück zum Thema Risikobewusstsein. Ich habe ein perfektes Beispiel, das wirklich ein Schlaglicht drauf wirft, wie es im Unternehmertum so um dieses Risikobewusstsein steht, denn das ist kein Ausnahmefall. Also ich erlebe solche Stories andauernd, ich höre solche Stories andauernd, ich höre diese Stories aus meinem Netzwerk. Ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk. Ich habe Premium-Kunden, mit denen ich arbeite, die wirklich international unterwegs sind und viele hundert Millionen im Jahr Umsatz machen. Nur, dass du so ein bisschen eine Vorstellung kriegst. Also ich habe hier nicht bloß den Handwerksbetrieb vor Ort oder irgendwie nur den selbstständigen Kioskbesitzer oder so. So Leute habe ich eigentlich gar nicht. Sondern also da ist schon ein bisschen Reichweite so in meinem Blickfeld drin. Ja, das ist nicht einfach nur eine Blase. Das wird mir immer und immer und immer wieder auch von anderen Unternehmern, mit denen ich arbeite und spreche, bestätigt. Und die meisten von denen haben ja am Anfang, wenn sie zu mir kommen, das gleiche Problem. Ja, meine Spezialität ist nun mal das Thema Leadership mit allem, was damit zusammenhängt. Und da gehört eben Risikobeurteilung, strategisches Risikomanagement unbedingt mit dazu. Das ist Aufgabe des Leaders, diese Dinge im Blick zu haben. Und sorry not sorry, aber 99% der deutschen Unternehmen, egal wie groß die sind, sind wirklich amateurhaft gemanagt, sind wirklich amateurhaft geführt. Ja? Das Ganze funktioniert so mehr oder weniger gut und wenn du hinguckst, dann wird das Ganze irgendwie mit Tape und Büroklammern zusammengehalten. Also die meisten Konstrukte sind wirklich schräg und wenn da irgendwas nicht mehr funktioniert, dann lösen die sich ganz schnell in Luft auf und das kannst du ja jeden Tag praktisch nachlesen, dass sowas passiert. Und dann kommt nachher raus, oh, das lief wohl schon sehr lange nicht mehr wirklich gut. Ja, genau, das ist dieser totale Mangel an Leadership. Also kommen wir zu diesem Beispiel, was sehr schön zeigt, dass all das Getue und sich einen abwedeln, auch wie toll man ist und auch Jahresumsätze und Wachstum eines Unternehmens, sagt überhaupt nichts über die Qualitäten der Führungsetage, über die Qualität von Leadership und Kultur in diesem Unternehmen aus. Überhaupt nichts. Diese Dinge finden in aller Regel isoliert voneinander statt. Deswegen, geht es für die allermeisten Unternehmen ja langfristig auch nicht besonders gut aus. So, hier aktuelles Beispiel, perfekt. Für das Thema Risikomanagement, fehlendes Risikobewusstsein und tatsächlich auch für den Begriff Lala-Land. Ja, weil hier hat jemand wirklich komplett im Lala-Land gelebt. Also, das Ganze ist ein Post auf LinkedIn, den ich gestern gesehen habe. Und diesen Post hat der CEO und Gründer eines deutschen Startups selbst geschrieben. Dieses Startup beschäftigt sich mit Personalvermittlung für, ich glaube, Marketing, Sales und IT-Services. Ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, alles wunderbar. Ich will hier auch gar nicht irgendwie jetzt jemanden herabwürdigen. Ja? Es ist einfach nur das perfekte Beispiel. Deswegen nehme ich das heraus. Also geht es überhaupt nicht darum, jetzt zu sagen, guck mal, wie kacke und wie doof. Sondern das ist typisch. Das ist typisch und es ist super, super gefährlich. Weil sich hier auch zeigt, hier sind praktisch alle Regeln von Leadership komplett ignoriert worden. Und zwar nicht erst seit gestern, seit diesem Post. Ja, in dem Post geht es um die Firma American Express. Und dieser Post ist in einer sehr anklagenden Art und Weise geschrieben und am Ende auch fast so ein bisschen, ja, ich möchte sagen, kindlich, ja, also wie eine direkte Kommunikation. Hey, sorry, Amex, ja, wir geben pro Jahr so und so viel Geld aus und habt ihr keinen Bock auf uns als Kunden, ja. Also muss man so sagen, das ist so richtig Opferhaltung, ja. Ist einfach kein guter Stil. Punkt Nummer eins, Kommunikation in diesem Post, grauenvoll, wirklich grauenvoll, ja. Also das Problem, das existiert, ist die Kreditkarte dieses Unternehmens, ich nehme an, dass die aufs Unternehmen läuft, wurde von American Express gesperrt. Ja? Und hier geht es darum, das Thema dieses Posts, dass ein Fehler von American Express für den Stillstand, wörtlich, den Stillstand dieses Startups gesorgt hat. Was sicherlich nicht der Fall ist. Ja, und du wirst auch gleich verstehen, warum das sicherlich nicht der Fall ist, dass dieses Unternehmen einen kompletten Stillstand erlitten hat. Situation ist folgende. Über diese Karte wird die komplette Werbung, die komplette Online-Werbung und anscheinend auch noch mehr dieses Unternehmens bezahlt. Und diese Karte ist, nach dem, was hier in diesem Post steht, das einzige Zahlungsmittel, das dort hinterlegt ist. Und da habe ich gedacht, was? Ein Zahlungsmittel ist hinterlegt? Also das mache ich mit dem Thema Risikomanagement. Ich gehe gleich noch weiter darauf ein. Was ist denn, wenn dieses Zahlungsmittel mal nicht funktioniert? Es kann 1000 Gründe dafür geben. Ja? Irgendein Fehler wird gemacht, die IT funktioniert nicht, keine Ahnung, American Express wird gehackt, die Server sind down, whatever. Also ich selber habe mindestens 3 bis 4 verschiedene Zahlweisen überall hinterlegt, wo ich dauerhaft Ausgaben habe, die auch für mein Unternehmen von Bedeutung sind. Und das sind sie natürlich immer, sonst hätte ich sie nicht. Ja? Also für mich, für mein Unternehmen gilt das so. Alles, was nicht gebraucht wird, muss weg. So, also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. So, das Ding ist, dieses Unternehmen selbst hat den Abrechnungszeitraum verändern lassen. Von Mitte des Monats auf Anfang des Monats legen, weil es mit der Buchhaltung besser zusammenpasst. Na, okay, ergibt Sinn, oder? Damit verändert sich natürlich einmal der Zeitraum bis zur nächsten Abrechnung, nämlich um einen halben Monat geschätzt. Also anstatt 4 sind es jetzt 6 Wochen. Ja, ist ja klar. In dem Moment, wo ich das verändere, verschiebe ich einmal diesen Zeitraum um einen halben Monat. Also das ist etwas, das ist wichtig. Das ist ein Fakt, der ist bekannt. Das sind Daten, die ich habe als Entscheider, als Leader. Ja, ich möchte, dass so gemacht wird. Was ist die Konsequenz daraus? Und das ist das Ding. Alles hat Konsequenzen. Also wir verändern das jetzt einmal. Ja, die machen das. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr 4, sondern 6 Wochen bis zur nächsten Abrechnung. So, da laufen offenbar hohe Volumen über diese Karten. Es gibt in aller Regel, ich weiß nicht, wie es bei Amazon ist oder bei solchen Jungs, in aller Regel haben solche Karten irgendwo ein Limit, auch wenn sie relativ offen sind. Ja, ich habe die gleiche Karte von American Express. Ich habe nicht solche Volumen darüber laufen wie dieses Unternehmen. Aber die sind halt irgendwo gedeckelt. Und das wäre auch sowas, das sollte ich schon wissen. Also jeder Inhaber dieser Karte, wenn ich das richtig sehe, auf dem Foto hält er sie ja ins Bild, zusammen mit einer Schere, also er würde sie am liebsten durchschneiden wollen. Auch sehr, ein bisschen polemisch das Ganze, ne? Aber whatever. Und du hast, wenn du diese Amex Platin-Karte hast, hast du immer einen persönlichen Betreuer. Ja? Der meldet sich irgendwann relativ bald bei dir und sagt dir, ja, alles klar, wenn es irgendwas gibt, hier ist die Nummer und so weiter, du hast praktisch die Durchwahl. Wie gut das dann funktioniert, kann ich tatsächlich nicht sagen an der Stelle, weil ich ihn noch nie gebraucht habe. Aber das ist so. So, und eine Information, die man haben sollte, ist, wo ist denn das Limit für meine Karte? Das muss ich wissen. Wenn das ein Zahlungsmittel ist, das ich nutze, um hohe Summen damit abzudecken, dann muss ich wissen, wo ist das Limit. Ja, und weil wir da solche Probleme hatten mit der Sparkasse in Frankfurt, die nicht in der Lage waren, uns ordentliche Limits für internationale Geschäfte einzurichten auf den Karten, sind wir dann den Weg gegangen und haben eben, ist keine Werbung jetzt, ja, aber haben uns fürs Unternehmen diese Amex Platin-Karte geholt. Denn wenn ich ein Coaching in den USA kaufe, dann muss ich möglicherweise jetzt in diesem Moment mal eben 20, 30 oder mehr K hinlegen. So, also das ist bei denen nicht so, schick mir eine Rechnung, wir überweisen das. Ja, die machen Business ein bisschen anders. Das hat bei uns, wird das so in der Regel fast ein bisschen wie Straßenräuberei verstanden, aber wenn du da in so einem Gespräch bist und sagst, okay, ich möchte gerne in diesen Zirkel rein, ich möchte in diesen Mastermind rein, dann sagt er, okay, dann gib mir jetzt deine Kreditkartendaten. Das ist bei denen normal, ja, das ist nichts Anrüchiges. Hier in Deutschland, ach du lieber Gott, ja, kannst du nicht machen. Ah, was, du willst jetzt sofort Geld von mir? Ja, klar. Ja, und ehrlich gesagt, ich finde die Strategie auch richtig gut, auch wenn sie hier tatsächlich nicht wirklich umsetzbar ist. Ich habe das mal versucht, weil die Zahlungsmentalität hier in Deutschland ist ja unfassbar schlecht, gerade von Unternehmern. Ja, also was ich in den letzten Jahren wirklich zigtausenden, insgesamt 6-stelligen Summen hinterhergelaufen bin, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Na egal, zurück zum Thema. Also, offenbar muss ich jetzt einfach auf der Basis dieses Posts unterstellen, war gar nicht klar, wo das Limit liegt. So, also du hast einen verlängerten Abrechnungszeitraum, du hast ein sehr hohes Volumen, das über die Karte läuft. Und wie er selber schreibt, laufen alle Werbebudgets über diese eine Karte. Also nochmal, irre, kein Backup zu haben für so einen vitalen Teil eines Online-Unternehmens, das offensichtlich Kunden fast ausschließlich über Werbung gewinnt. Oder wäre es mal spannend, darüber nachzudenken, was so an organischem Content geht, aber das ist auch nicht Thema dieser Episode. So, und was passiert jetzt? Naja, 6 Wochen sind 50% länger als 4 Wochen und offensichtlich war das Limit dieser Karte dann ausgereizt und zack, ist die Karte zu. Das heißt, ab jetzt läuft kein Werbebudget mehr über die Karte. Das heißt, ab jetzt läuft keine Online-Werbung mehr. Ja? Und das ist der Punkt. Es lief halt keine Online-Werbung mehr. Ich weiß nicht, was sie sonst noch damit bezahlen. Ich weiß nicht, ob deswegen das Unternehmen komplett stillsteht. Ich denke, die Mitarbeiter konnten immer noch ihre Arbeit machen. Ich denke, man konnte immer noch Sales Calls machen von den Leads, die man hatte und so weiter. Also ich denke, das mit dem Stillstehen ist einfach sehr plakativ dahingeschrieben, damit es möglichst dramatisch wirkt. Ja, ist auch sowas. Du solltest als Leader niemals emotional und dramatisierend kommunizieren, weil du nimmst deine Leute mit, du wirst dein Team infizieren. Die sind jetzt auch hochgradig emotional aufgeladen. Die Top-1-Priorität, wenn in Problemsituationen der Leader mit seinem Team kommuniziert, ist, die Emotionen rauszunehmen. Und eben ruhig zu sein und nicht zu dramatisieren, schon gar nicht zu überdramatisieren. Ja, also deswegen sage ich, hier sind so viele Lektionen drin in diesem Post, das wollte ich unbedingt euch mitgeben. So, und jetzt hat er angeblich 56 Stunden lang schon irgendwelchen Leuten hinterher telefoniert und die machen anscheinend alle nicht, was sie sollen und es funktioniert halt nichts. Ja, kann sein, weiß nicht, ob er 56 Stunden am Stück telefoniert hat. Irgendjemand hat ihm dann wohl gesagt, naja, überweis halt so und so viel 10.000 Euro, also ein höherer fünfstelliger Betrag und dann wird es in 3 bis 4 Tagen wieder funktionieren, was natürlich eine absolut beschissene Antwort ist. Ich meine, das ist, wenn man mit Businesses zusammenarbeitet als Bank, da muss man irgendwie ein Verständnis dafür haben, wie unsere Welt heutzutage funktioniert. Und du kannst ja nicht sagen, pass auf, Konto ist zu, ich brauche unbedingt Zugang. Ja, okay, gib uns so viel Geld. Ja, alles klar, kein Problem, gebe ich dir. Okay, 3 Tage. Was? Muss ich auch sagen an der Stelle. Was? Ja, also das ist garantiert ein Fehler auf der Seite von Amex. Den kann man auch nicht wegdiskutieren. Ich denke, dass die Karte das Limit überschritten hatte und deswegen gesperrt wurde, ist kein Fehler von Amex. Ja, aber um den geht es hier. Das soll angeblich der Fehler sein. Ich halte das nicht für einen Fehler, das sind einfach die Kriterien. Und das hätte Leadership eben wissen müssen. Leadership hätte wissen müssen, der Abrechnungszeitraum ist länger, wir werden ein deutlich höheres Volumen darauf haben. Ist die Karte überhaupt dadurch gedeckt? Müssen wir vielleicht präemptiv Geld auf die Karte schieben? Das sind alles Maßnahmen, die hätte man im Vorfeld ergreifen können. Mal da ganz davon abgesehen, dass unbedingt mindestens eine zweite, besser noch eine dritte und vierte zahlweise für diese Position hinterlegt gehört. Ja? Klassisches Motto der Navy SEALs, 2 is 1, 1 is none. Hier ist der Beweis dafür. Ja? Das machen die mit ihrer gesamten Ausrüstung so. Die haben immer ein Backup dabei. Denn selbst wenn du das Item selber vergisst, dann hast du immer noch das Backup dabei. Und deswegen, 2 is 1 und 1 is none. Unter Umständen hast du dann nämlich nichts. Und hier ist es so, hier ist eine Karte für alles zuständig. Und wenn die nicht funktioniert, dann ist Polen offen auf gut Deutsch. Ja, Katastrophe für ein Unternehmen, verstehe ich auch völlig. Verstehe auch natürlich die Emotionen hier drin. Nur diese Emotionen kann der Leader nicht nach außen tragen. Und er kann nicht so anfangen zu kommunizieren. Und er kann schon gar nicht anfangen, öffentlich aufzutreten, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und sagen, ihr habt Schuld, ihr seid es. Das ist Anti-Leadership vom Feinsten. Das ist genau das, was ein Leader niemals tut. Wenn du so willst, das oberste Gesetz, Extreme Ownership. Und hier ist eine Menge Ownership zu übernehmen. Denn man hätte dieses Risiko im Vorfeld, man hätte es vorhersehen können und man hätte sehr gut Maßnahmen ergreifen können, um dieses Risiko abzuschwächen. Ohne Probleme. Denn das sind abschätzbare und vorhersehbare Risiken. Ja? Ist dann halt Kacke. Du hast nicht vorgeplant. Du hast dich nicht wirklich damit beschäftigt. Du hast eben keine Risikobeurteilung gemacht und du hast keinen Plan für das Risiko gehabt. Und das ist etwas, das machen praktisch alle Unternehmer in diesem Land jeden Tag. Das erlebe ich in einer Tour. So. Und deswegen habe ich es auch Lala-Land genannt. Das ist, so viele Leute sind im Lala-Land, auch in ihren Beziehungen. Ja, du bist ja verheiratet, 10 Jahre verheiratet, die Kinder sind da und das Haus und ist doch irgendwie, ist zwar nicht so, ja, nicht mehr wie am Anfang und Sex hat man 2-mal im Jahr und es gibt auch öfter Spannungen und man redet nicht so richtig viel miteinander. Die Abende sind meistens, beide sitzen auf dem Sofa nebeneinander, glotzen entweder in den gleichen Bildschirm oder jeder glotzt in seinen eigenen Bildschirm, aber ja, ist so alles so, ja. Ja, das ist Lala-Land. Weil das Risiko, dass einer von den beiden morgen sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, ist natürlich riesengroß, wenn du nicht in deine Beziehung investierst. Ja? Und das ist eine der Kernaufgaben von Leadership, Risiken zu erkennen und für Risiken zu planen, eine Strategie zu haben. Ja? Risk Mitigation nennt man das, Risikoabschwächung. Und dafür gibt es eine ganz einfache Strategie. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Unternehmen definierte Prozesse, Systeme und Strukturen hat. Und das ist ja das, was ich Unternehmern beibringe in der Rising King Academy, unter anderem. Unter anderem Risikomanagement und all diesen ganzen Kram, Strategien, Strukturen und so weiter. Denn jedes einzelne System im Unternehmen hat eigene, abhängige, mögliche Risiken. Und die muss man kennen. Dafür muss man ausgeplant haben. Nicht 20 Stufen in die Tiefe. Aber ich muss 3 bis 5 mögliche und möglicherweise auch wahrscheinliche Risikoszenarien kennen und muss dafür vorgeplant haben. Das ist absolute Pflicht. Und letztlich ist es bei den meisten Prozessen auch so, dass abhängig da drin Risiken sind. Allein das Risiko, das ist der eine Typ, das ist der Einzige, der weiß, wie es funktioniert. Was ist, wenn er krank ist? Was ist, wenn er im Urlaub ist? Ja, haben wir dann Betriebsferien? Ist der Laden einfach zu? Oder ja, das sind so einfachste Dinge, die werden komplett übersehen. Es läuft ja alles. Es läuft ja alles, ist Lala-Land. Und das ist ja wirklich schräg, weil die Annahme ist ja, das wird für immer funktionieren. So wie in diesem Fall. Ja, eine Kreditkarte drin, da läuft das gesamte Werbebudget drüber, funktioniert. Es wird für immer funktionieren. Das ist die Grundannahme. Da wird es nie ein Problem geben. Das ist Lala-Land. Das ist Lala-Land. Und dann selber eine Veränderung in diesem System vorzunehmen, wie in diesem Fall, nämlich zu sagen, hey, wir wollen, dass der Abrechnungszeitraum verändert wird. Alles klar, machen wir. Dann zu möglicherweise bereits zu ignorieren, dass der Abrechnungszeitraum sich jetzt zumindest einmalig verlängert und dann den Fehler zu machen, nicht dafür zu planen, sich zu fragen, okay, was könnten für Probleme entstehen? Und das ist Aufgabe von Leadership, sich immer wieder zu fragen, okay, was können für abhängige Probleme, abhängige Risiken auftreten in unseren Systemen, in den einzelnen Prozessen? Und das macht es auch so einfach. Denn wenn du die Dinge runterbrichst in einzelne Systeme, wie hier das System, um das es geht, ist die Bezahlung von den Werbeausgaben. Okay, was kann in diesem System schiefgehen? Da muss ich nicht immer das ganze Unternehmen anschauen und gucken, oh, wo könnte es hier überall Risiken geben? Das macht ja keinen Sinn. Und da kommen wir auch zu einem weiteren Aspekt von Leadership. Naja, ist er denn selber überhaupt dafür verantwortlich, dass die Dinge getan und entschieden werden? Denn das, was wir wollen, ist ja, dass die Teammitglieder eigenverantwortlich arbeiten. Das heißt, diejenigen, die zum Beispiel mit dem Werbebudget beschäftigt sind, die es meinetwegen umsetzen, die auch letztlich ja für die Bezahlung verantwortlich sind, die sollten ein Verständnis für Risikomanagement haben und spätestens dort sollte jemandem auffallen, hey, okay, wir haben so und so viel Budget im Monat, das ist das, was rübergeht. Wenn wir jetzt 50% obendrauf legen, also naja, ne, anstatt, keine Ahnung, 1 Million, 1,5 Millionen jetzt, haben wir so ein Limit? Das muss irgendjemandem auffallen. Man muss sich diese Fragen stellen. Das ist essentiell. Einfach nur zu sagen, ja, läuft alles cool. Hey, wir skalieren, wir wachsen, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, mehr Kunden. Ist alles super. Ja, das ist Lala-Land. Und dann nicht drüber nachzudenken, okay, hier ist jetzt was anders. Das ist wie das Geräusch, was du nachts im Erdgeschoss hörst. Hier ist was anders. Du musst checken, was das bedeutet. Du musst aufstehen. Wenn es um das Beispiel bei dir zu Hause geht, du hörst ein Geräusch im Erdgeschoss, nachts oder später am Abend, dann hief deinen Arsch aus dem Bett und geh nachgucken. Du musst einen Plan haben für solche Situationen. Und du musst bereit sein, was zu tun. Und nicht einfach aus Bequemlichkeit sagen, ach, das ist schon nix. Das ist beim Nachbarn, das ist vielleicht die Katze, whatever. Ja, das kann gut sein. Und darum geht's ja. Also, sich immer die Story zu erzählen, ja, ist ja nichts und meistens ist auch nichts, heißt doch nicht, dass niemals was sein wird. Warum haben wir denn Airbags in Autos? Warum haben wir Sicherheitsgurte in Autos? Das ist Risikoabschwächung, das ist Risk Mitigation. Wir sind umgeben davon. Jeder von euch hat x Versicherung, eine Hausratsversicherung, eine Haftpflichtversicherung. Ich als Hundehalter muss eine Versicherung für meinen Hund haben. Das ist auch gut so, würde ich auch unbedingt haben wollen. Etc. pp. 1000 Dinge. Ja, bloß in unserer Gesellschaft, muss man fairerweise sagen, wird uns ja auch seit Jahrzehnten vorgegaukelt, ist ja alles super, ist ja alles safe, ist ja alles für immer Blümchen und uns geht's immer gut und immer besser und guck mal hier Deutschland, Industrienation, Ingenieurswissen aus Deutschland, deutsche Qualität, bla 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 bla, hat man uns doch erzählt, geht für immer so weiter. Und was sehen wir gerade? Ja, ein Scheiß funktioniert. Wir sind nirgendwo mehr die Nummer 1 in der Welt, wir sind in vielen Kriterien weit abgehängt, wenn es hier um technologische Infrastruktur geht, Internetausbau und so weiter. Da sind wir so auf dem vorletzten Platz, und zwar wörtlich. Ne? Ja, hier funktioniert so gut wie gar nichts. Technologisch funktioniert nichts. Jetzt merkt man, die großen Unternehmen haben Riesenprobleme. Guck dir VW an zum Beispiel, guck dir andere große an, die jetzt gerade untergehen, zumachen, wo sich in den Führungsetagen die Roulettes drehen, weil nichts wirklich funktioniert. Hier ist nichts mehr mit große Wirtschaftsnation. Das war sich ausruhen auf den Lorbeeren der Vergangenheit. Hier ist so viel versäumt worden. Hier sind so viele Risiken niemals angegangen worden. Das ist eine Selbstzufriedenheit, eine Ignoranz, die in diesem Land herrscht. Und jetzt merkst du, es bröckelt überall. Ja? Es geht einfach den Bach runter. Und das hat mit diesem totalen Mangel an Leadership zu tun. Denn ein Leader muss immer auf diese Dinge achten. Und wir haben ja Unternehmen in Deutschland, wir haben mittelständische Unternehmen, die tun das. Die machen das die ganze Zeit. Und das sind auch die, die jetzt einfach weiter nach vorne gehen, die jetzt Lösungen finden, jetzt innovativ sind, die weder überrascht sind, noch frustriert, noch in der Opferrolle, die nicht rumklagen, die nicht rumjammern, sondern die sagen, ja, natürlich, bei uns ist es auch scheiße, aber pass mal auf, wir machen Folgendes. Das ist Leadership. Ja, und viele Dinge kann man im Vorfeld abschätzen. Wie man abschätzen konnte, dass wir irgendwann mit der Energie ein Thema haben, werden, weil das nicht neu ist. Das ist nicht erst seit dieser Ukraine-Krieg-Geschichte. Ich habe schon öfter hier darüber gesprochen. Das war letztlich absehbar. Und dass wir vom Wirtschaftszyklus irgendwann hier ankommen werden, wo wir jetzt sind, Inflation, Rezession, das war auch absehbar. Das sind Dinge, die muss man wissen als Unternehmer, dass sich zum Beispiel Wirtschaft und auch Geldströme zyklisch verhalten. Und nach dem, was hier in den letzten 10 Jahren passiert ist, na, 15 Jahren fast, ne, seit der Subprime-Krise, wo man einfach Geld in die Märkte gepumpt hat und es war alles so unglaublich günstig, wo es nur Geld auf Idioten geregnet hat. Es war nie so einfach, Businesses aufzubauen und viel Geld zu machen wie in den letzten 10, 15 Jahren. Und jetzt sind wir einfach in der Realität wieder angekommen. Jetzt quaken alle rum. Es ist so schrecklich, es ist so grauenvoll, die Immobilienzinsen sind so hoch. Hey, das war früher völlig normal. In meiner Kindheit, in meiner Jugend war das völlig normal. Das waren die Zinsen, über die du gesprochen hast, wenn du einen Kredit von der Bank geholt hast. Leute haben gebaut wie blöd. Jetzt heißt es auf einmal, geht nicht mehr, kann niemand mehr, ist unmöglich geworden. Deutschland wird enteignet. Alles Bullshit. Ja? Aber da will ich jetzt nicht weiter abschweifen. Sondern das sind alles Ergebnisse von einer fehlenden Risikoeinschätzung. Ja? Und wenn du da mal guckst, was vermeintlich kleine Dinge für unfassbare Schockwellen durch ein System schicken, bloß, weil niemand drüber nachgedacht hat, hey, was könnte denn passieren? Es ist ein riesengroßer Fehler, in diese Bequemlichkeit zu verfallen, zu sagen, ja, funktioniert das so, okay, wir kommen ja gut klar, wir sind ja so zufrieden oder hey, wir sind so toll gewachsen, ist doch alles perfekt und nicht danach zu suchen. Wenn du nicht ein Stück weit paranoid bist als Unternehmer, dann wirst du das Spiel verlieren. Das kann ich dir versprechen. Und man sieht es doch auch wunderbar in all diesen Berufen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wörtlich. Wie zum Beispiel beim Militär, wie zum Beispiel in der Medizin, ist dieses Risikomanagement ein fester Bestandteil der standardmäßigen Abläufe. Wenn beim Militär eine Mission geplant wird, dann wird diese Mission in einzelne Teile unterteilt, auch nach Einheiten, die sie ausführen möglicherweise, wenn viele verschiedene Einheiten zusammenarbeiten. Und dann wird bei jedem Schritt geguckt, okay, was könnte da passieren? Und dann wird auch geguckt, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit für diesen einen Teil der Mission? Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn die Mission als Ganzes zu beurteilen und zu sagen, oh, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Reicht nicht aus, gerade wenn es komplexere Dinge sind. Eins der schönsten Beispiele, wo man das nicht gemacht hat, war damals die Geiselrettung aus der Botschaft in Teheran. Ist schon lange her. Da hat man eben nicht die einzelnen Steps untersucht. Und die einzelnen Schritte, es waren insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Abschnitte in dieser Mission. Und jeder einzelne hatte eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt. Nur hat man die Wahrscheinlichkeit für Misserfolg am Schluss dann einfach mal addiert, also kumulativ betrachtet, hat man gemerkt, oh, die Mission hat insgesamt ein sehr hohes Risiko, nicht zu funktionieren. Und deswegen ist es nicht nur sehr viel einfacher, so zu machen, sondern auch enorm wichtig, sich einzelne Systeme, einzelne Strukturen, möglicherweise einzelne Prozesse anzuschauen und zu gucken, okay, was sind die Risiken, die da drin liegen? Und dann am Schluss ein Gesamtkonstrukt daraus zu kriegen. Und da sind wir nämlich bei diesem Gesetz simpel. Das ist eines der Gesetze in Leadership. nicht nur die simple Kommunikation, sondern auch die simple Betrachtungsweise. Also wie weit muss ich ein System runterbrechen, bis ich wirklich klar sehen kann? Und am Schluss habe ich, wenn ich für jedes einzelne System, für jeden einzelnen Prozess in meinem Unternehmen das mal gemacht habe, eine Risikoanalyse habe und Risikoabschwächung, Risikoplanung sozusagen, Management betrieben habe, dann habe ich jeweils immer ein sehr einfaches Bild und zusammengenommen kann ich das komplexe Konstrukt meines Unternehmens sehr genau sehen und auch dann eine große Risikoabschätzung darin machen. Und beim Militär werden nicht umsonst so Missionen und Einsätze geplant, weil man möchte nicht nur die Mission erfolgreich durchführen, sondern man möchte im Idealfall auch alle wieder lebend nach Hause bringen. Ja, sprich, Verluste so gering wie irgendwie möglich zu halten. Nicht einfach was draufschmeißen. Nicht das, was die Russen in der Ukraine machen. Ja, oh, wir brauchen halt noch 100.000 mehr. Schmeiß sie da drauf, lass sie alle verrecken. Ja, da merkt man, was eine unethische Armee tatsächlich tut. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. In der Medizin machen wir das ganz genauso. Wenn wir komplexe Therapien planen, dann schauen wir, was kann an Problemen auftreten, was kann an Komplikationen auftreten. Und du entwirfst von Anfang an eine Strategie dafür. Ja? So, der Klassiker ist die Chemotherapie beim Tumorpatienten. Wenn die Therapie dort sozusagen aufgeschrieben wird für die Ausführung, dann steht gleich die Begleittherapie dabei, weil eben, wir nennen es in der Medizin dann Komplikationen, das sind die Risiken, die wir haben, Übelkeit etc. pp. Und dafür arbeiten wir gleich mal mit. Und es gibt immer so etwas wie eine Bedarfsmedikation bei jedem Patienten im Krankenhaus. Das heißt, da ist im Vorfeld schon mal drüber nachgedacht worden, okay, was könnte da passieren? Er könnte Fieber kriegen, er könnte Kopfschmerzen kriegen, er könnte Übelkeit kriegen, könnte Durchfall kriegen, whatever. Und dann ist da schon mal aufgeschrieben, was dann in dem Fall zusätzlich an Therapie zu verabreichen ist. Ja, also diese Konzepte sind ja bei Gott nicht neu und sie sind unglaublich wichtig. Denn es sorgt natürlich auch für eine unglaubliche strukturelle Entlastung, für eine unglaubliche personelle Entlastung. Und da nehme ich gern das Beispiel aus der Medizin. Denn wenn das ist super nervig, wenn du dann zum Beispiel nachts als Dienstarzt da bist oder am Wochenende, da ist halt einer zuständig für, in den Kliniken, wo ich war, waren es in der Regel für über 150 Patienten. Ja, also unter Umständen schon richtig gut was zu tun. Und wenn da keine Bedarfsmedikation für die typischen zu erwartenden Komplikationen aufgeschrieben waren. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, Risiken sich bis in die hundertste Potenz auszudenken. Ja? Bis zu dem Punkt, wo was ist, wenn Aliens auf dem Planeten landen und anfangen, unsere Länder zu übernehmen. Soweit muss man ja bei Gott nicht gehen. Aber die typischsten, die häufigsten, die wahrscheinlichsten, sollte man ausgeplant haben. Ja? Und wenn da keine Bedarfsmedikation drinsteht in dieser Patientenkurve, dann müssen die Schwestern den Dienstarzt anrufen. Ja? Und wenn du Glück hast, geht das mit einer telefonischen Anordnung durch. So simple Sachen, so ja, der fiebert jetzt auf, ja, dann gib ihm halt ein Paracetamol. Ja, cool. Aber andere Sachen erfordern halt, dass du jetzt vorbeigehst, den Patienten anschaust, dir auf jeden Fall die Patientenakte anschaust, guckst, was ist denn hier wirklich los und dann kannst du möglicherweise entscheiden, was wir jetzt in diesem Fall machen. Das kostet unglaublich viel Ressourcen, das kostet unglaublich viel Kapazität, das ist super nervig und es war immer am nächsten Tag ein Diskussionsthema mit dem zuständigen Kollegen. Ja, es gibt ja morgens immer eine Übergabe im Krankenhaus vom Nachtdienst eben an den normalen Tagesbetrieb. Das Thema war immer dabei, wenn irgendjemand irgendwo vergessen hatte, Bedarfsmedikation aufzuschreiben und eben in dem Fall dazu geführt hat, dass irgendjemand nachts um 3 durch die Gegend dackeln muss, nur um jetzt zu gucken, was wir da machen könnten, um hätte es im Vorfeld lösen können. Ne? Also es ist eine super elegante Geschichte, spart unglaublich viel Manpower unter Umständen, kognitive Kapazität, strukturelle Kapazität, also you name it. Deswegen ist es eine super gute Idee, wirklich mal drüber nachzudenken. Und ich empfehle auch gerade ganz besonders, wenn es wirklich gut läuft, alles ist super. Ich wüsste nicht, worüber ich sprechen könnte. Höre ich in meinen Calls, in meinem Mastermind immer wieder. So, und dann stecke ich hier und da einfach mal so probeweise den Finger ein bisschen rein im übertragenen Sinne, ne? Und dann kommt raus so, oh ja, oh, ja, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Oder oh ja, das ist ja interessant. Und schon haben wir Gesprächsthemen. Ja? Einfach weil die menschliche Tendenz ist und gerade in unserer Gesellschaft, alles ist gut, ja, okay. Ne? Bequemlichkeit. Ignoranz und Bequemlichkeit. Und das ist halt super gefährlich, denn genau in dem Moment fängt das Universum an, gegen dich zu arbeiten, glaub mir das. Das ist kein esoterischer Mist, sondern genau das passiert. Und das ist beim Militär schon sehr lange bekannt. Das ist ein sehr alter Satz oder ein sehr alter Begriff. The disease of victory. Ja, das Leiden des Siegens. Da passiert nämlich genau das unter Umständen, wenn Einheiten sich dessen nicht bewusst sind, wenn sie nicht dementsprechend trainiert sind. Die sind erfolgreich und dann halten sie sich für die Größten. Und dann werden sie leichtsinnig und dann werden sie nachlässig. Und dann fängt das Sterben an in den eigenen Reihen. Ja, weil jetzt nämlich Dinge passieren, die nicht passieren dürften. Weil jetzt Dinge übersehen werden, die nicht übersehen werden dürften. Das ist genau das Problem. Ja, und dieses Disease of Victory haben so viele Unternehmer in Deutschland und ganz besonders die Startup-Szene krank da wahnsinnig drunter. Ja, auch in diesem Fall. Toll, toll gegründetes Unternehmen, von Anfang an mit Investorengeldern. Ich warne ja immer wieder davor, ich halte das für eine ganz schlechte Idee, ausschließlich nur mit fremdem Geld überhaupt irgendwas machen zu können. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, und dann sammelt man da toll Geld ein und da freut man sich und da ist man wahnsinnig wichtig natürlich und dann sammelt man noch mehr Geld ein und noch mehr Geld ein und dann kann man ganz toll wachsen. Ja, und dann sammelt man noch mehr Geld ein und dann wächst man noch mehr. Ja, und skalieren ist halt super. Das ist ja das Kriterium in unserer Zeit und du merkst, dass es nirgendwo jemals wirklich nachhaltig funktioniert. Aber egal, alle wollen skalieren. Ja, mehr Leute einstellen und natürlich mehr Werbung machen und mehr Kunden und ja. So, und dabei werden so viele Dinge übersehen, werden so viele Dinge vernachlässigt. Kultur, Leadership wird praktisch immer vernachlässigt. Und das ist jetzt zwar off-topic, aber Leute, ein Tipp an euch, an die ganzen Startup-Jungs. Hey, dass euer Team so toll brennt, ist toll. Das meine ich ehrlich, von Herzen. Das ist fantastisch, Leute zu haben, die da wirklich all in gehen und die so für die Sache brennen und jeder ist hier on board und macht sein Zeug und die arbeiten auch gerne mehr. Und manchmal muss man die tatsächlich fast vor der Überlastung schützen oder konkret vor der Überlastung schützen. Ja, und alle sind so richtig miteinander, auch Kumpels, und die gehen abends zusammen feiern und whatever, und es ist alles so geil. Das hat primär noch nicht wirklich was mit einer Kultur und gar nichts mit Leadership zu tun. Ja, das ist Begeisterung. Begeisterung trägt ein gutes Stück weit. Begeisterung, wenn Menschen begeistert zusammenkommen, ist unglaublich viel möglich. Aber sobald die Begeisterung nachlässt, sobald wirkliche Probleme kommen, sobald es mal nicht mehr so super läuft. Und Leute, das passiert immer. Es gibt keine Story eines Unternehmens in der Wirtschaftsgeschichte der letzten 100 Jahre, wo es einfach immer nur nach oben läuft, wo es nie irgendein Problem gegeben hat. So. Und die Wahrheit zeigt sich nämlich immer erst an dem Punkt, wo es nicht mehr reicht, motiviert und on fire zu sein und die Begeisterung vielleicht nachlässt und vielleicht wirklich dunkle Wolken am Horizont aufziehen und die Stimmung gedrückt und betreten ist auf einmal. Jetzt merkst du nämlich, ob du wirklich eine Kultur hast. Jetzt merkst du, ob du ein echtes Team hast. Und jetzt merkst du auch, ob du was von Leadership verstehst. Und leider zeigt sich gerade an diesen Punkten dann quasi jedes Mal, nee, das alles haben wir eigentlich nicht. Ja, und ganz viele Leute, die nur wegen der Begeisterung dabei waren, sind dann auf einmal weg, wenn es hart wird. Und dann geht die Scheiße richtig los. Und dann weißt du als Leader nicht, wie du das Ganze führen sollst, wie du das Ganze zusammenhalten sollst, weil du von Leadership nichts verstehst, du hast es nie gebraucht. Ja, das ist Lala-Land. Nur weil deine Leute gerade happy sind, heißt es nicht, dass du nicht an deinen Leadership-Skills arbeiten musst. Und ich kann dir eins versprechen, das musst du. Das muss jeder Einzelne von uns. Und ich bin da keine Ausnahme. Und ich tue das kontinuierlich. Ich investiere enorm viel Zeit und enorm viel Geld dafür, um eben mit Leuten zusammen sein zu können, um von Leuten lernen zu können, die das so viel besser können als ich, wie zum Beispiel Jocko Willink und seinem Team, mit denen ich jetzt seit gut 2 Jahren bereits zusammenarbeite. Und du wirst von diesen Menschen, die das auf einem solchen Level jeden Tag demonstrieren, wie gut sie darin sind, nie hören, sie wüssten, wie Leadership funktioniert oder sie hätten es gemeistert. Die nennen sich nicht mal selbst Leader, weil du das gar nicht kannst. Das können immer nur die anderen. Ja? Und all diese Dinge, über die ich in dieser Episode auch wieder gesprochen habe, ganz besonders auch eben wirklich das Bewusstsein dafür, dass Dinge schiefgehen können und dann dafür Sorge zu tragen, dass entsprechend Lösungen dafür gefunden werden. Die musst du nicht selber finden. Sag irgendjemandem, hey, mir ist gerade eingefallen, wir haben nur eine Zahlweise hinterlegt. Das ist irgendwie keine gute Idee. Manage das. Wenn eine gute Kultur und gutes Leadership in deinem Unternehmen normal ist, sollte das alles sein, was nötig ist. Und jemand wird sich die Aufgabe nehmen und wird sich darum kümmern und wird irgendwann zu dir kommen und sagen, hey, Folgendes haben wir gemacht, das sind unsere Backup-Lösungen, hier, jetzt sind wir safe. Und dann sagst du, okay, cool. Merkst du, wie einfach das Leben ist, wenn man wirklich gut ist in Leadership, wenn man diese Strukturen etabliert hat im Unternehmen, wenn die Leute wirklich so aufgestellt sind, jenseits von Begeisterung, wenn die wirklich in der Lage sind, bereit sind, neue Aufgaben komplett selbst zu managen, weil sie das Vertrauen von dir bekommen, weil sie diesem Vertrauen gerecht werden wollen, weil sie im Team zusammenarbeiten wollen, weil sie zusammen mit allen anderen gewinnen wollen. Weißt du, wie viel Freiheit das bedeutet? Da draußen sind so viele Guru-Coaches, die einen erzählen von hier 7 Schritte für mehr Freiheit und Zufriedenheit im Unternehmertum. Der ganze Scheiß funktioniert nicht, Leute. Es gibt keine 7 Schritte, es gibt keine 5 Schritte, es gibt keine 12 Schritte, es gibt keinen Blueprint dafür. Es gibt erstmal jahrelange Arbeit. Das ist die harte Arbeit, das will dir keiner sagen. Und der Scheiß verkauft sich wie geschnitten Brot. Das ist mir auch klar. Weil alles, wo ich draufschreibe, hey, ich löse dein größtes Problem und es ist super easy, du musst dich nicht anstrengen. Ja, wie das, was man den ganzen Dicken verkauft. Stundenlang Sport zu treiben, einfach um mit Leichtigkeit x Kilo abnehmen. Alles scheiße. Ich meine, ich komme ja aus der Fitnessindustrie unter anderem. Ich bin Arzt, ich bin Athletiktrainer, ich bin Ernährungscoach. Ich habe selber ein Gym lange gehabt. Ich habe den ganzen Scheiß gemacht. Ich habe demonstriert, wie es funktioniert. Ja, also ich weiß genau, wovon ich rede. Und alle kaufen die Pülverchen und Pillchen und Mahlzeitenersatzscheiß, diese gequirlte Scheiße aus den Plastikflaschen. This is food, ja, eine vollwertige Mahlzeit. Ja, weil ihr zu faul seid. Lalaland, weil ihr glaubt, wird schon. Im gesundheitlichen Bereich, im Fitnessbereich siehst du in Deutschland am deutlichsten, wie viele Leute im Lalaland leben. Ja, wird schon. Ja, durchschnittliche Lebenserwartung steigt ja immer weiter. Ja, ihr wisst bloß gar nicht, was das bedeutet. Die durchschnittliche Lebenserwartung kommt nämlich durch all die Leichen zustande, die wir am Leben erhalten über Jahrzehnte mithilfe der modernen Medizin. Das ist eure Zukunft. Dahin siechen über lange Zeit. Einfach, um mal einen Punkt drauf zu machen. Und alle leben im Lala-Land, meinen, ich kann fett und faul sein, mich reinstopfen, was ist. Im Zweifel gehe ich halt zum Arzt, dann fresse ich noch ein paar Pillen dazu. Ist doch kein Problem und dann werde ich 100 happy und zufrieden. Nein, werdet ihr nicht. So gut wie keiner von euch. Es tut mir leid, wenn ich euch gerade die Illusionen nehme. Kommt raus aus Lala-Land. Übernehmt Verantwortung für euer Leben, übernehmt Verantwortung für eure Gesundheit, für eure Familie, für eure Beziehung. Du bist dafür verantwortlich, Sex zu haben, nicht deine Frau. Es ist deine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass eure Beziehung so fantastisch ist, dass ihr jeden Tag Bock aufeinander habt. Und das ist mein voller Ernst. Das ist normal. Und das einfach zu akzeptieren, dass es nicht so ist, dass man einmal im Monat, einmal im Quartal, zweimal im Jahr oder noch seltener miteinander Sex hat, das zu akzeptieren ist Lala-Land. Eure Beziehung ist kaputt. In dem Moment ist eure Beziehung kaputt. Da ist so viel Distanz drin. Das ist eine Wohngemeinschaft mit Trauringen im besten Fall. Lala-Land ist das Land, in dem die allermeisten Menschen leben. Und das ist so faszinierend, weil die Deutschen sind so groß drin, sich über alles zu beschweren. Und gleichzeitig verschließen sie die Augen vor den Dingen, die wirklich wichtig sind, die gemanagt werden müssen, die gemacht werden müssten und die vor allen Dingen auch getan werden könnten. Aber es ist viel einfacher, mit dem Finger auf irgendjemand zu zeigen, sich über irgendwas zu beschweren, irgendwo rumzujammern, wie auch in diesem Post, jammer, klagen, jemand hat einen Fehler gemacht und jetzt ist alles kacke. So einfach zu sagen, okay, was kann ich denn tun? Was hätten wir vielleicht tun müssen? Was haben wir unterlassen? Was ist unsere Verantwortung da drin? Was kann ich jetzt machen? Ja, telefonieren bringt nichts. Ich rufe 20 Leute an und die 20 Leute sollen wieder 20 Leute anrufen. Wir rufen alle da an. Wir blockieren alle Kundenmitarbeiter, solange wir bis wir ein Ergebnis haben. Ich versuche den Vorstand zu erwischen. Ich fahre dahin. Whatever. Findet Lösungen. Hört auf mit diesem Lala-Bequemlichkeitskack. So, Aufgabe des Tages. Schau mal hin in deine 4 Bereiche. Body, Being, Balance und Business. Wo ignorierst du tatsächlich die Realität? Wo ignorierst du die Risiken? Wo lebst du im Lala-Land? Und was kannst du heute noch verändern? Was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.